Deutschland gegen Holland 1-6, 3-6. Was klingt wie ein Ergebnis beim Davis Cup im Tennis, das sind leider aber aus deutscher Sicht die Ergebnisse an Tag 1 der Darts-EM. Martin Schindler und Gabriel Clemens sind beide raus und zwar krachend ausgeschieden. Wir analysieren trotzdem oder gerade deswegen Tag 1 der European Darts Championship in Dortmund jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist zwar nicht das Ruhrgebiet, dafür aber Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit einer Folge so frisch wie die besten Brötchen bei Bäcker. Wir nehmen auf unmittelbar nach dem ersten Abend bei der Europameisterschaft in Dortmund. Ich bin Kevin Schulte. An meiner Seite ist heute der schon längst allen bekannte Jan Toden. Grüß dich, hi.
Hallo Kevin.
Wir müssen natürlich erst nochmal die ganzen Basics loswerden und zwar Discord, Instagram, Twitter, überall sind wir vertreten, natürlich auch auf Patreon, da gibt es die Folgen regelmäßig als erstes für 3,57 € inklusive Mehrwertsteuer im Monat und natürlich auch noch der Hinweis zum Sport 1 Darts Newsletter. Das alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber lass uns direkt am besten in die Analyse gehen, beziehungsweise vielleicht erstmal so overall auf diesen ersten Abend blicken. Es war ja durchaus eine stattliche Kulisse in Dortmund in den Westfalenhallen, auch für den Donnerstag, der traditionell ja naturgemäß der schwächste Tag ist, zuschauertechnisch, aber davon war heute wenig zu spüren. Der Hype war groß, die deutschen Spieler konnten diesen Hype aber nicht stillen, um es mal so zu formulieren.
Ja, ich denke, mit zwei Deutschen heute im Einsatz gegen zwei Holländer und dazu sechs ehemaligen Weltmeistern war das Feld wirklich super besetzt und was kannst du Besseres machen als eben die zwei Local Heroes oder zwei der Local Heroes auf den Donnerstag zu setzen. Die Stimmung war wirklich sehr gespannt, sehr erwartungsfroh und hat das Ganze dann ja irgendwie nicht ganz gehalten. Wir haben die ganze Woche darüber gehört, dass Martin Schindler als Nummer 1 ins Turnier geht. Auch das dürfte eben diese Erwartung, diesen Hype noch verstärkt haben und hat eigentlich wunderbare Zutaten gehabt zu einem Abend, der viel versprochen hat vorab.
Aber das eben nicht halten konnte, was eben auch jetzt mal unabhängig von den zwei deutschen Niederlagen von Gabriel Clemens 1-6 gegen MVG und natürlich auch von dem dann doch deutlich unerwarteteren 3-6 von Martin Schindler gegen Dirk van Dijvenbode. Abgesehen davon muss man ja sagen, es gab halt sehr wenig Spannung. Es gab kein einziges Spiel, was länger ging als 9 Legs und wenn wir jetzt hier auf den Tacho gucken, es ist noch nimmer 23 Uhr und die Session hat um 19.10 Uhr oder so angefangen. Also, dass wir so früh aufnehmen würden, das ist gut für unseren Schlafrhythmus, aber natürlich jetzt irgendwie nicht so das Signal, dass das hier ein denkwürdiger Abend war, um es mal so zu formulieren.
Ja, ich würde sagen, es war ja wirklich die gesamte Weltelite am Start. Von den Top 16 fehlte nur fehlt im Teilnehmerfeld ja nur Dimi Vandenberg. Und da hätte ich mir den einen oder anderen Decider heute erwartet, zumal ja die Setzliste bei der Europameisterschaft ja durchaus gegenläufig der Order of Merit der PDC sein kann und wir dann eben eigentlich auch Duelle haben, bei denen die Spieler in der Weltrangliste gar nicht so sehr voneinander getrennt sind. Aber das konnte der heutige Abend nicht ganz halten. Wir haben tolle Spiele gesehen oder tolle Leistungen einzelner Spieler gesehen, aber meistens war es dann doch eben nur einer von den beiden, der da so performt hat und der andere musste relativ rasch klein beigeben und die Spannung bis zum Ende kam einfach nicht auf. Das schade, trotzdem, denke ich, war die Stimmung in der Halle für einen Donnerstag ganz gut, aber ja, auch aus der Halle werden die Zuschauer doch relativ bedröppelt und wahrscheinlich noch recht nüchtern, ob der kurzen Zeit des Betankens nach Hause gegangen sein.
Gut formuliert. Also es war wahrscheinlich auch für die Gastro nicht der ideale Abend, weil er dann doch recht kurz war. Du hast es gerade schon angesprochen, an 1 gesetzt, Martin Schindler, auch das hat natürlich Erwartungen geweckt, gerade auch, wenn man die Historie dieses Turniers sich anschaut und bemerkt, dass bei der Hälfte der Turniere der European Darts Championship der Nummer 1 gesetzte Spieler gewonnen hat. Das allerdings stammt auch noch aus einer Zeit, als das ja immer dieselben Spieler waren, also Phil Taylor 4-mal und 4-mal auch Champion Michael van Gerven von der Setzlistenposition Nummer 1 raus. In der jüngeren Vergangenheit war das gar nicht mehr so ein gutes Omen, so auch eben in diesem Jahr. Es ist natürlich immer schade, wenn man dann als Martin Schindler, wir sprechen gleich natürlich nochmal detailliert über diese Partie, aber wenn man dann als Martin Schindler rausgeht gegen die 32, obwohl Martin derjenige war, der wirklich toll performt hat mit 2 Titeln, der auch mit 28 Siegen die meisten Siege im Rahmen dieser 13 Turniere einfahren konnte. Das ist ja auch eine sehr interessante Statistik nochmal, die auch nochmal unterstreicht, dass er auch verdient da oben steht. Aber kannst du dir natürlich am Ende nicht viel von kaufen.
Kannst du dir leider nicht viel für kaufen. Ich glaube, man muss es positiv deuten. Er hat einfach eine Wahnsinnsentwicklung dieses Jahr genommen und hat das einfach durch diese konstanten Leistungen auf der Bühne untermauert. Früher war die Bühne ja gar nicht so sehr sein Freund. Man merkt jetzt, dass er sich da oben wohlfühlt, dass er sich durch Kleinigkeiten auch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Manchmal trifft er auf einen stärkeren Gegner und hat dann wie heute trotz eigentlich einer gar nicht so schlechten Leistung dann eben mal keine Chance. Vielleicht war das heute das Pech, was er in Basel als Glück gegen Ryan Searle hatte. Aber insgesamt, wenn man einfach guckt, 28 Siege über all die Turniere, klar. Er hat jetzt auch nicht wie andere Spieler ausgelassen, aber das ist auch, wenn man in die Vorjahre schaut, wirklich eine gute Zahl. Und ja, du hast es angesprochen, die letzten 6 Jahre war die Setzposition 1 eigentlich dann häufiger gar kein so gutes Omen mehr. Auch im Vorjahr ist zum Beispiel Dave Chisnell als Nummer 1 rausgegangen und insgesamt in 4 der letzten 6 Jahre ging der topgesetzte Spieler raus. Da sieht man wieder, Statistik ist immer schön. Wenn sie dir hilft, wenn sie dir nicht hilft, kannst du sie vergessen.
Dann gehen wir mal rein in den Abend, der durchaus richtig krass gestartet ist, und zwar eine individuelle Einzelleistung. Ich glaube, so hast du es eben gesagt. Da hatten wir sehr, sehr gute. Und die beste, die kam unerwarteterweise von Richie Attaus, der 120 Average Mann bei einem Spiel im Rahmen der Floor-Turniere, hat jetzt auch gezeigt, dass es vor TV-Kameras fast ähnlich gut kann. 109,48 Punkte spielt Richie Attaus zum Auftakt der European Darts Championship beim 6:1-Erfolg gegen Kriaan van Veen. Was ein Brett von Attaus. Wahnsinn.
Ich meine, Richie Attaus, ich habe ihn auch ein paar Mal live gesehen dieses Jahr auf der European Tour, hat ja durchaus, aber vielleicht sogar eher in der ersten Hälfte der Saison auf den Bühnen der European Tour sehr gut performt. Das hat zuletzt so gefühlt ein bisschen nachgelassen, wohingegen ich eigentlich die Saisonkurve von Kriaan van Veen so ein bisschen positiver gesehen hätte. Er war letztes Jahr auch Halbfinalist, also wusste, dass er hier mit dem Turniermodus gut zurechtkommt. Aber er hatte gegen diesen Orkan, der über ihn hinwegfegte, wirklich keine Chance. Es gab kaum Aufnahmen, in denen Richie Attaus nicht ein Triple hatte und hat von Anfang an hier einen Wahnsinnsdruck ausgeübt. Und es war dann relativ rasch auch zu erkennen, dass hier wahrscheinlich für Kriaan van Veen nicht viel zu holen ist, weil Attaus auch zu eigentlich keinem Leck des Spiels wirklich nachgelassen hat und nie die Tür auch nur ansatzweise aufgemacht hat.
Zumal er, abgesehen jetzt von seinen wahnsinnigen High Scores, auch High Finishes landen konnte, ja, zu sehr neuralgischen Punkten im Spiel. Einmal dieses Break zum 3-1, das war ein 145er Checkout, dann 2 Legs später das nächste Break zum 5-1, da war es eine 110. Bis dahin stand er, glaube ich, sogar über der 110-Punkte-Marke bei 112, 113 Zählern im Schnitt für 3 Darts. Und Kriaan van Veen war dann natürlich dann auch gebrochen. Der hat jetzt, ich sag mal, natürlich weit weggespielt von seiner Prime-Phase, die er in diesem Jahr jetzt auch schon seit längerem nicht mehr so erreichen konnte. Das müssen wir auch fairerweise sagen. Und trotzdem, das war jetzt halbwegs passabel, aber er brauchte ja hier einen ganz, ganz besonderen Abend, um überhaupt mithalten zu können. Richie Attaus, das sind die Fakten an diesem Abend, hätte gegen jeden Spieler gewonnen. Und da bin ich jetzt gespannt, was er daraus machen wird. Also Richie Attaus hat danach auch sinngemäß gesagt, so Erfolge wie der von Mike de Decker zeigen, dass das für uns alle möglich ist. Ne? Und wenn er so spielt, warum denn nicht? Ne? Da gibt es jetzt auch noch mit den PC Finals ein ähnliches Turnier, 3 Tage, sehr komprimiert. Und hier ist es ja fast genauso. Jetzt muss er natürlich irgendwie diese Form über diesen Trainingstag retten in den Samstag und mal schauen, ob es dann noch ein bisschen weitergehen kann für ihn.
Aber ich denke, da sprichst du was Richtiges an. Also hättest du vor 2 Wochen gefragt in der Bubble, wer gewinnt eher so einen großen Titel, Richie Attaus oder Mike de Decker? Ich glaube, dass du wahrscheinlich 80-20 Antworten gehört hättest. Naja, mit der Tendenz dieses Jahres ist da Richie Attaus der, dem man es eher zutraut. Ich denke, er ist jetzt nicht zwingend der nächste Major oder Champion oder Weltmeister. Aber eben, warum nicht so eine Leistung wiederholen, wie Rian von Veen die letztes Jahr gezeigt hat und mal ins Halbfinale durchgehen? Genau, über seinen nächsten Gegner, denke ich, werden wir nachher noch kurz sprechen. Und ja, da muss man sehen. Aber wenn er die Leistung von heute wiederholt, da hätte es jeder andere heute schwer gehabt.
Machen wir weiter mit Spiel Nummer 2. Gervin Price geht raus gegen Daryl Gurney, also die schwarze Serie, die Krise von Gervin Price geht weiter. Es ist eine Partie auf durchaus sehr hohem Niveau. Beide kommen knapp ran an die 100. Gurney war den Tick besser und hat auch tatsächlich bei eigenem Anwurf vor allen Dingen wenig zugelassen. Die Partie ging erstmal straight bis 3-3 und danach war es Gurney, der dann mit dem 4-3 wirklich da eine Phase für sich entscheidet, also ein Leck für sich entscheidet, das ganz wichtig war, weil er da auch sich ein bisschen verhoben hat, hatte da dann tatsächlich es sich unnötig schwer gemacht und musste mit dem letzten Dart dann tatsächlich reingehen. Ansonsten hätte Price wahrscheinlich 2 Breakdarts, waren es glaube ich, bekommen zur möglichen 4-3-Führung für den Iceman. Die Chance gab es dann eben nicht und dieses Leck war dann letztendlich die Schlüsselszene. Und von Gervin Price habe ich einmal mehr nicht das gesehen, was er braucht, auch laut einem Johannes Lipsius, den wir hier im Podcast hatten, diese Emotion. Es gab zwar dann ein, zweimal so ein Roar, aber irgendwie macht er es nicht so aus voller Inbrunst und er wirkt nicht, ich will nicht sagen teilnahmslos, aber er wirkt nicht mit diesem Feuer ausgestattet und das eben wirklich seit Monaten, seit im Prinzip einem Jahr nicht.
Ja, und zudem fehlt ihm auch so ein bisschen die Präzision. Also er hat doch relativ viele Aufnahmen dabei, bei der er eben kein großes Triple hat und die dann eine 59, 58, 57 sind. Und er dann in eine Situation kommt, wo er später den Übergang schafft in den Finish-Bereich als sein Gegner und dann unter Druck ist. Und das ist genau das, was du hier angesprochen hast. So kam Gurney eigentlich bei eigenem Anwurf nie richtig in Gefahr. Es gab eine Möglichkeit, glaube ich, wo Price ihn auf Doppel 18 hätte breaken können und dann das nicht schafft. Aber er hinkte immer hinterher. Und wie du sagst, dann hat Gurney auch noch zum entscheidenden Punkt, als Price so ein bisschen an dem Break vielleicht geschnuppert hat, eine hohe Zahl rausgenommen und ihm klar gemacht, nee, so einfach geht's hier nicht. Und dann kommt da emotional wenig und ich würde auch sagen, er braucht diese Emotionalität und aber er kreiert eben nicht diese Momente, in denen er sich selber pushen kann. Klar, einmal beim tollen Checkout oder da brüllt er rum, aber so zwischendrin ist das nicht mehr dieser tänzelnde, kämpferische Price, den wir von früher kennen und ob da jetzt die Präzision vergangen ist, weil er nicht mehr so diese Emotionalität hat oder das andersrum ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber im Moment ist es eben so, ihr hattet das zuletzt auch schon mal im Podcast thematisiert, dass da viel auf Social Media kommt und viele irgendwie hohle Ankündigungen und zwischendrin verkauft er irgendwelche Spülen über seinen Instagram-Account und dann ist wieder wenig, dann liefert er nicht.
Der Instagram-Account von Gervin Price ist so herrlich. Also ich will einfach nicht, dass es endet. Lass ihn da einfach weiter so machen, dass, was er da gerade möchte, dann auch ja so die ein oder andere Kernschmelze, die wir da in der Vergangenheit erlebt haben, zu schön.
Ja, wobei irgendwie ihn auch mal wieder in einem Halbfinale eines großen Turniers zu sehen, das wäre schon schön. Aber er sagt weiter ab, er ist jetzt in Wales die Nummer 2 hinter Johnny Clayton. Auch das ist, glaube ich, für sein Selbstverständnis so gut befreundet, wie die beiden auch sind, auch nicht hilfreich. Ich kann dir nicht sagen, wohin die Reise geht. Er ist einer der Top-16-Spieler, aber er ist definitiv nicht mehr der Top-4-Spieler, der er noch vor kurzem war.
Ja, aber Top-16 kann ja auch nicht der Anspruch sein. Nur aktuell geht es eher tatsächlich in den zweistelligen Bereich der Top-16, ja, als dass es wieder nach vorne geht. Und auch ein weiterer Randaspekt, nicht nur, dass er mittlerweile nur noch die 2 ist, haben wir auch schon thematisiert, aber auch hier heute, er wird ins zweite Spiel gelegt an diesem Abend, ins zweite Spiel von 8. Auch das unterstreicht nochmal, es ist eine richtige Entscheidung, es ist zu Recht so. Er ist aber einfach kein Weltklasse-Spieler in diesem Jahr. Ne? Also er ist nicht das alleroberste Regal.
Und er könnte infolge dieser Leistung oder der fehlenden Ergebnisse dieses Jahr auch den Grand Slam verpassen. Auch da muss er sich qualifizieren, da ist er nicht dabei. Er hat dieses Jahr kein großes Turnier bisher gewonnen. Und wenn das dumm läuft, dann schaut er da zu und dann wird es noch schwieriger, wieder in vordere Regionen vorzustoßen.
Ja, und die Signale sind ja auch aktuell so oder gehen in die Richtung, dass er den Qualifier auch gar nicht mitspielen wird, was natürlich dann auch nochmal kein gutes Signal wäre. Also ich bin sehr gespannt. Sollte er tatsächlich diesen Qualifier nicht spielen, wären es auch nur noch die zwei Players Championship Turniere jetzt in der kommenden Woche und dann die PC Finals. Ansonsten ist dann da Ebbe bis zum 15. Dezember und das klingt jetzt auch nicht so nach der idealen Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Aber machen wir den Haken hinter Gervin Price. Daryl Gurney haben wir weiterhin im Turnier und das gilt auch für Luke Woodhouse. Der gewinnt Partie Nummer 3 und zwar ebenfalls deutlich mit 6-1 gegen den Champion aus dem Jahr 2022. Gegen Ross Smith und der verteidigte eben den EM-Titel, verteidigte das Preisgeld in dieser Zwei-Jahres-Order of Merit und fällt jetzt durch die Niederlage, das ist sicher mindestens 11 Plätze nach hinten, von Platz 9 ins Turnier gegangen, jetzt mindestens nach dem Turnier die 20 nur noch. Also Ross Smith hat auch so ein bisschen sein Mojo verloren, das war jetzt heute auch wirklich nischt.
Also das war für mich fast mit die größte Überraschung. Ich hätte Woodhouse da doch wesentlich schwächer eingeschätzt und
ja, beziehungsweise Smith eher stärker, ne? Also auch ja, in der Deutlichkeit.
Ja, sagen wir so, genau. Ich hätte Smith, ich finde die, genau, er hat ein Finale in Sindelfingen, er hat immer wieder ganz gut gespielt auf der European Tour und man hat immer so das Gefühl, Mensch, irgendwann wird ihm jetzt einer mal durchrutschen und er gewinnt da auch was oder ich hatte das Gefühl und ich hätte ihn hier oder habe ihn hier viel höher gerankt als Luke Woodhouse, der ja auch mal so ein bisschen eine Wundertüte ist. Du weißt nicht ganz, was du kriegst. Aber hier ist Luke Woodhouse losgeprescht in dieses Spiel, hat rasch 4-0 geführt. Da war dann auch klar, dass Ross Smith dieses European Tour Level nicht erreicht, das er hat. Er hat, wenn man sich die Saison anschaut, hat er die 6 meisten Spiele auf der European Tour gewonnen, 19. Also wirklich gut performt, aber hier, nee, er hat es hier nicht in dieses Finale quasi retten können oder in dieses Finale-Turnier und dann dieser Auftakt auch noch gegen die Darts, dann 4-0 hinten zu sein und zu wissen, jetzt musst du dreimal breaken oder gar viermal breaken, da war relativ rasch klar, er biegt es nicht um.
Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, nach dem Rebreak, was ihm gelingt, zum 1-4, dass er da dann zumindest den Anwurf hält, die Partie dann noch ein bisschen spannender gestalten kann. Aber Woodhouse mit dem weiteren Break hintereinander dann zum 5-1. Und auch das letzte Leg dieser Partie ist dann nochmal bezeichnend, weil Ross Smith da bei 135 Punkten Rest steht und im ersten Wurf Single Bull verpasst. Also hier dann tatsächlich überhaupt keine Chance hat, nach dem ersten Fall nicht mal mehr hier noch mit einem High-Finish diese Partie zu verlängern und es wäre auch nur eine Verlängerung gewesen. Also Woodhouse hätte es dann irgendwann schon klar gezogen. Er war einfach der selbstsichere Spieler. So auch dann in diesem 7. Leg. Er vollendet bei 52 Punkten Rest zum 6-1 Sieg. Und auch noch eine weitere Statistik untermauert diesen Eindruck. Woodhouse nur mit 8% Treble-less Visits. Ross Smith da mit einem eklatant schlechteren Wert von fast einem Drittel seiner Aufnahmen.
Das ist ja tatsächlich eigentlich eine Sache, die wir bei diesem 180-Hitter Ross Smith gar nicht kennen. Ne? Da hast du ja eigentlich, wenn die Form halbwegs stimmt, in jeder Aufnahme zumindest eine Triple 20 mit dabei, auf die er aufbauen kann, selbst wenn die anderen beiden mal daneben gehen. Und das war hier einfach zu häufig nicht der Fall. Und dann noch diese Unkonzentriertheiten wie am Ende eben mit dieser 135. Es hat für ihn nicht sollen sein. Es ist bitter, weil er viel, viel Geld verliert. Er ist jetzt nur noch 2000 Pfund, meine ich, oder weniger von Martin Schindler in der Rangliste entfernt. Auch da, um mal zu zeigen, wenn dir so ein großer Sieg rausfällt, was das in dieser Zwei-Jahres-Order of Merit, was das bedeuten kann und was dann aber doch auch wieder diese Siege, die Martin einfährt, die jeweils 30.000 Pfund bringen, was die wert sind doch. Also das ist jetzt gleichwertig über die letzten 2 Jahre, die beiden. Das hätte man wahrscheinlich vor ein paar Monaten auch noch nicht gedacht, dass die sich jetzt so nahe kommen. Und der Erfolg von Luke Woodhouse hat ja tatsächlich für den dritten Deutschen, der morgen noch ins Geschehen eingreifen wird, möglicherweise auch Folgen. Also das ist nicht nur schön für Luke Woodhouse, sondern es könnte auch ein bisschen ernst für Ricardo Pietrzko werden. Die beiden kommen sich jetzt doch im Kampf um die WM, um die Setzposition 32 relativ nahe. Da spielt ja auch noch Ryan Joyce ein bisschen mit, der jetzt ja nicht am Start ist, aber da wird jetzt auf einmal aus diesem Dreikampf um diesen Platz 32 entstehen. Man kann sich fragen, ob der Platz 32 so erstrebenswert ist, wenn du dann weißt, du hast irgendwann Luke Humphries als Gegner, aber ja, du hast zumindest die Setzposition.
Ja, ganz konkret wird Woodhouse aus diesem Zweikampf Joyce Pietrzko einen Dreikampf machen. Wenn er jetzt noch ein weiteres Spiel hier bei der EM gewinnt, dann macht er nämlich einen Riesenschritt und dann ist es wirklich richtig, richtig eng und dann wird es eben dieser Dreikampf. Und da bin ich dann gespannt, wie der ausgehen wird. Wir sprechen jetzt über Partie Nummer 4, Stephen Bunting gegen Gary Anderson. Sicherlich eines der Spiele, was auch so am schwersten vorherzusagen war. Tatsächlich hatte er ja vorher auch gesagt, also mich würde hier wenig wundern. Anderson könnte Bunting überfahren. Es könnte aber auch ein relativ souveräner Sieg für Bunting werden. Und ich habe mich bestätigt gefühlt nach den ersten 3-4 Legs, weil das war wirklich wenig. Gerade dann hinten raus in den Legs hatten doch beide große Probleme. Anderson, der schon im ersten Leg 3 Break-Chancen verpasst und dann auch im zweiten Leg dann einmal die große Zahl zum Checkout liegen lässt. Dann hat Bunting die perfekte Chance eigentlich in einer eigentlich gar nicht guten Anfangsphase mit 2-0 in Führung zu gehen, lässt aber auch liegen. Anderson Break dann wiederum auch im dritten. Also ganz komisches Spiel in der Anfangsphase und hinten raus wurde dann Anderson ein bisschen besser, gewinnt dann mit 6-3 und im 100er Average, aber nur 30% auf die Doppel. Da sieht man, was da noch möglich gewesen wäre. Also was auch bei Gary Anderson fehlt, es ist irgendwie eine passable Doppelquote bei den Major-Spielen. Ich denke das so häufig. Ich habe bei Gary Anderson häufig das Gefühl, oh, der lässt mir zu häufig was liegen, gerade auch wenn er dann 2 oder 3 Chancen für eine Aufnahme hat.
Ja, und zumal er doch eigentlich die Doppel kann und da wunderte man sich. Also das ging ja heute bis ins Madhouse, wo da Dinge verpasst wurden. Ich glaube, wenn er da weiterkommen will und bei den großen Turnieren, wie du sagst, und so wie er es in Sindelfingen ja gezeigt hat, da hat die Mischung gestimmt aus Scoring und Doppelquote. Man stelle sich vor, hier wäre bei 50% Doppelquote gewesen, dann wäre der Average von knapp 101 natürlich noch deutlich höher gewesen, denn im Scoring war er bei 116. Das, also trotz dieser ersten 3-4 eher holprigen Legs, dann in 7 Legs gesamt noch zu erreichen statistisch, ist schon nicht ohne. Aber um in so einem Turnier, glaube ich, weit zu kommen und wieder ganz oben zu stehen, müssen beide Teile des Spiels stimmen. Und ja, da muss er noch ein bisschen liefern. Enttäuschend war aber aus meiner Sicht das, was von The Bullet kam. Das kennen wir von ihm anders, das kann er anders. Klar, Gary Anderson ist eine unglückliche Auslosung. Andererseits hat Mike De Decker ja gerade gezeigt, dass man Anderson durchaus auch auf einer großen Bühne relativ eindeutig von der Bühne fegen kann. Und da stellt sich natürlich vielleicht auch noch ein bisschen die Frage, wie Stephen Bunting seine sehr unglückliche Auftaktniederlage letztens beim Grand Prix, die nicht irgendwo noch im Hinterkopf gehangen hat. Und die verlorenen Finals auf der Pro Tour, dass wenn es dann doch auf einmal wieder gegen bessere Gegner geht, vielleicht ist da im Moment im Hinterkopf doch irgendeine Blockade oder sonst was. Ich kann mir sonst diesen Auftritt nicht erklären und das ist sicher viel weniger, als er auch von sich selber erwartet.
Ich bin gespannt, was du über einen weiteren Altmeister sagst. Also wir haben jetzt gerade Gary Anderson gelobt durchaus natürlich für den klaren Sieg, aber auch kritisiert, weil wir natürlich auch sehen, dass irgendwie die Doppel da häufig nicht stimmen und das muss dann auch gegen Michael van Gerven im Achtelfinale besser werden. Jetzt sprechen wir über einen, der sich über das Achtelfinale keine Gedanken mehr machen muss, denn Raymond van Barneveld ist glatt rausgegangen gegen Ryan Searle. Barney verliert mit 2-6, spielt ein 96er Average, wo man erstmal sagen würde, ja, das ist so der Barney-Style der letzten Jahre, ne? Das spielt er auch sehr konstant, egal ob Bühne, ob Floor, also der hat ja gute Leistungen dabei und da können wir eigentlich seit dem Comeback gar keine Zeit ausmachen, wo er über einen längeren Zeitraum so richtig underperformed hat. Das finde ich erstmal positiv. Wir sehen aber auch, dass es ihm sehr schwer fällt, nicht nur bei Majors, sondern auch auf der ET-Bühne über erste Runden hinauszukommen. Also da fehlen die Ergebnisse und das ist dann auch der Unterschied zu dann einem Mike De Decker oder so, die es dann irgendwie dann irgendwann schaffen, die Spieler über diese Schwelle 30, 26, 28 in der Order of Merit hinauszukommen, das wird Barney, so prognostiziere ich jetzt, auch anhand dieses Spiels gegen Searle, das wird er, glaube ich, nicht mehr schaffen. Also da fehlt dann in diesen Top-Level-Partien doch einiges, auch hinsichtlich der Körpersprache, die schon auch ein Faktor ist, bei Barney immer war, aber auch hier wieder. Im Prinzip weißt du nach 2 Lecks schon, ob es heute ein guter oder ein schlechter Abend ist, ob da noch irgendwas geht oder nicht.
Ja, ich habe dir das auch geschrieben, im 2. Leck Finger an zu lamentieren. Da war noch gar nichts passiert, da war alles offen und er wirft irgendeinen Dart nicht so, wie er es will und zieht die Pfeile kopfschüttelnd aus dem Board und ich glaube, er tut sich damit keinen Gefallen oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er sich damit keinen Gefallen tut. Er ist jetzt auch 10 Jahre sieglos bei der EDC, also dieses Turnier scheint ihm nicht mehr wirklich zu liegen. Und es war dann hier auch, ähnlich wie wir das vorhin schon mal hatten bei Woodhouse, es war ein rasches 4-0. Klar, Searle war auch flott unterwegs, aber wenn du, wie man Ryan Searle verunsichern kann, hat, glaube ich, Martin Schindler letztens gezeigt in Basel. Und wenn du Ryan Searle, auch wenn er gut unterwegs bist, auch noch sagst, ja, okay, ich glaube hier nicht an mich und ich bin total unzufrieden und das wird heute nichts, dann tust du dir da wirklich keinen Gefallen. Und er hatte dann so ein kleines Aufflackern, Raymond. Er hat dann im 6. Leg auf einmal wieder alles getroffen, spielt einen 10-Darter, ja, völlig aus dem Nichts. Hat dann aber auch im 9. Leg das wieder nicht aufgreifen können. Da ist er wieder ohne Triple gestartet. Dann fängt das Kopfschütteln schon wieder an. Das ist irgendwie das falsche Mindset. Er hält sich so in den Top 32, aber eben der ganz große Schritt nach vorne wird ihm so sicher nicht mehr gelingen.
Dann aber mit Blick auf diese Partie auch erwartbar gewesen. Also Searle setzt sich hier als favorisierter Spieler durch. Er war übrigens dann auch der erste Spieler, der höher gerankt ein Spiel gewonnen hat an diesem Abend. Zuvor immer die Top 16 Spieler der European Tour Order of Merit rausgegangen. Sollte eben nicht so bleiben und blieb dann auch im nächsten Spiel nicht. Aus deutscher Sicht hat man sich das natürlich anders gewünscht. Aber Gabriel Clemens ist eine Überraschung gegen Michael van Gerven nicht gelungen. Er verliert mit 6-1, spielt eine 92, Michael van Gerven ziemlich genau 100 Punkte im Schnitt. Also er sorgt jetzt nicht dafür, dass er hier Littlersches Ausmaß, Humphreys Ausmaß beim Scoring oder so erreicht. Aber Michael van Gerven ist in großer Regelmäßigkeit mittlerweile auf die Doppel zur Stelle. Also das, was Anderson nicht so gelingt, das macht Michael van Gerven dann über die Doppel wieder wett. Beim Scoring hat er halt Probleme, deshalb freue ich mich auch jetzt sehr auf diese Partie von Gavin Anderson, weil da eben aktuell verschiedene Stärken aufeinandertreffen und da bin ich gespannt, welche Stärke sich durchsetzt. Aber hier, kommen wir zu Van Gerven Clemens 6-1, das können wir im Prinzip kurz machen. Gaga lässt im 1. Leg 4 Chancen liegen, so viele bekam er dann im weiteren Matchverlauf nicht mehr und dementsprechend müssen wir wahrscheinlich sehr viel Wert in der Analyse auf Leg Nummer 1 legen.
Ja, das war sicher schon ein sehr neuralgischer Punkt, zumal man ja sagen konnte, eigentlich ist Gaga vielleicht gar nicht mit so einer schlechten Erinnerung in dieses Match gegangen. Er hatte ja letztens in Antwerpen noch eigentlich in einem wirklich tollen Match gegen MVG gewonnen, hatte dann hier sozusagen ja die Unterstützung der Zuschauer wirklich eindeutig auf seiner Seite. Da wurde dann auch leider manchmal reingepfiffen, reingebuht bei Doppeln von MVG. Man hat es dann auch noch mit dem allseits beliebten Schlager Ohne Holland fahren wir zur WM probiert, aber MVG hat ja die Pfiffe, diese Rufe und letzten Endes auch Gaga dann ganz schnell zum Schweigen gebracht. Denn
besser wäre auch eigentlich gewesen, ohne Price fahren wir zum Grand Slam, oder? Das hätte sich gereimt und wäre faktisch auch besser.
Das wäre zu dem Zeitpunkt faktisch auf jeden Fall besser gewesen und möglicherweise fährt man auch ohne Wales zur WM, was bei den Holländern ja wahrscheinlich nicht ansteht. Aber gut, wir wollen wieder zum Dart zurück. Ja, ich denke, also genau, MVG hat hier wirklich, gerade nach diesem echt unglücklichen 1. Leg von Gaga, Gabriel und den Zuschauern ganz schnell den Zahn gezogen und ja, das Ganze eigentlich aus seiner Sicht entspannt durchspielen können. Gaga hatte dann ja überhaupt nur noch eine weitere Chance auf ein Doppel, hat die dann auch genutzt, aber letzten Endes wurde es einfach ein klares 6-1 und da muss man jetzt auch nicht groß die positiven Seiten suchen. Es war hier heute ein absolutes Mismatch und ja, es gab nicht den Hauch. Ich habe nicht eine Sekunde dann nach dem 2., 3. Leg noch dran geglaubt, dass da noch irgendwie was das Spiel in die andere Richtung kippen könnte.
die Kräfteverhältnisse auch so klar, dass am Ende es so ein bisschen wirkte beim Shakehand, dass Michael van Gerven Clemens sogar ein bisschen aufgebaut hat. Also zweimal noch sehr innig, um so zu formulieren, zu ihm gesprochen. Und ja, Gabriel Clemens wirkte dann natürlich sichtlich enttäuscht. Immer in dem Wissen, dass heute aber auch der Sieg meilenweit weg war. Also ja, Michael van Gerven gewinnt hier klar mit 6:1, macht damit dieses Weltmeisterduell mit Anderson perfekt. Und die deutschen Debakelminuten an diesem Tag resultatstechnisch gingen dann auch leider weiter. Martin Schindler verliert gegen Dirk van Dijvenbode als topgesetzter Spieler gegen die 32 rausgegangen mit 3:6, obwohl er 5 Punkte besser dasteht im Average. Aber irgendwie habe ich mich am Ende auch gefragt, ich musste zweimal hinschauen bei der Statistik, weil also das hat auch das Spiel so gar nicht hergegeben, aber es wirkte halt so, als hätte Martin Schindler, oder es war wahrscheinlich so, dass Martin Schindler in den entscheidenden Momenten eben nicht das gespielt hat, was er gebraucht hat. Also Dirk van Dijvenbode einmal mit einer 180 in dem genau richtigen Moment, die hat ihm richtig geholfen. Bei Martin kamen dann irgendwie die Highscores manchmal auch zu Momenten, wo Dirk schon ein bisschen weggelaufen war. Und das ist im Prinzip die Geschichte des Spiels.
Ich denke, da hast du es richtig zusammengefasst. Also viel mehr kann und muss man dazu nicht sagen. Klar, Martin wirkte danach sehr enttäuscht. Er wird sich auch ein bisschen fragen, was habe ich falsch gemacht? Also er ist vom Scoring höher, er ist im Checkout identisch mit seinem Gegner. Aber er hatte die Scores offensichtlich zum falschen Zeitpunkt. Und ich denke, sinnbildlich dafür ist das neunte und letzte Leck. Da startet Dirk einfach rein mit 140, 140, 100. Da kannst du als Gegner auch tatsächlich nicht mehr viel machen, ne? Außer neuen Data spielen. Das kam immer dann, wenn man gedacht hat, naja, vielleicht kann Martins ja doch nochmal drehen. Er hat ja nach dem 1:4 dann, oder dem 1:5, hat er ja noch zwei Lecks geholt. Und kurze Zeit hatte man so ein bisschen die Hoffnung mit all seinen Erfahrungen dieses Jahr und dem Spiel gegen Searle. Und dann kam ja auch ein Leck, in dem Van Dijvenbode anfing, Lockerungsübungen zu machen und dann auch mal keine Triple getroffen hat. Aber das war dann eben nur ein Leck und dann hatte er wieder alles beisammen. Ich glaube, obwohl Martin sich hier nicht viel vorwerfen kann, hat es hier heute für ihn einfach nicht sollen sein. Er war sehr, sehr geknickt, er war sehr, sehr enttäuscht. Ich weiß nicht, ob all diese Dinge, die in den letzten Tagen noch um seinen Ausrüsterwechsel gingen, ob da vielleicht doch ein bisschen zu viel Fokus auf anderen Dingen war. Wobei du das einfach bei dem eigentlich zweithöchsten Average des Abends nach Richie Edhouse ihm ja auch nicht vorwerfen kannst. Also es ist ja nicht so, als hätte er eben nicht performt und er wäre gegen viele andere Gegner weitergekommen und er hatte jetzt das Pech, dass Dirk van Dijvenbode hier als Nummer 32 steht. Er hat vielleicht auch noch das Pech gehabt, dass Kim Heibrechts letzte Woche Nils Sonnefeld besiegt, sonst wäre das sein Gegner gewesen. Ich glaube, da hätte er eher eine Chance gehabt, aber das ist alles hätte Fahrradkette und spekulativ. So nah wie heute war er noch nie an einem Sieg bei der EDC dran. 5 Niederlagen reichen jetzt aber auch. Ich denke, da im nächsten Jahr ist er dann mal fällig mit einem Run, der weitergeht.
Soweit ich das richtig überblicke, müsste Sonnefeld aber auf 31 dann gekommen sein, mindestens. Und dann wäre Espinel sogar der Gegner gewesen. Also dementsprechend, das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht das bessere Los. Aber das ist wirklich dann viel wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagen würde. Was bleibt, ist dann eben eine verdiente Niederlage, weil Dirk van Dijvenbode eines seiner besten Spiele macht seit langer Zeit. Deswegen, klar, ist ein großer Name und trotzdem muss man so einordnen, dass das natürlich schon eine tiefe Enttäuschung war. Das hat man auch Martin angemerkt, als er dann von der Bühne gegangen ist. Gerade dann auch vor Heimpublikum darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Also die niederländischen Gegner der beiden Deutschen hatten hier schon sehr auch gegen die Buhrufe anzuspielen dann in den entscheidenden Momenten und haben es trotzdem dann wirklich auch besser gemacht als ihre deutschen Kontrahenten. Also Martin geht hier dann verdient raus mit 3:6. Und damit machen wir aus deutscher Sicht sportlich die Analyse rund. Ich würde sagen, an der Stelle, weil du es auch gerade schon mal angerissen hast, Thema Ausrüsterwechsel Bulls. Spannend, dass er jetzt gar nicht die neuen Darts gespielt hat. Da könnte man natürlich auf der einen Seite sagen, wirtschaftlich vielleicht jetzt nicht ideal für den neuen Ausstatter, aber eigentlich sportlich klug, dass das auch möglich ist, ne? Weil sonst wären wir wahrscheinlich die Ersten gewesen, die gesagt hätten nach der Niederlage, oh, hier jetzt mit den neuen Darts, ob das nicht ein bisschen zu viel Gambeln ist, aber dementsprechend möchte ich ihm da nichts rausstricken.
Nee, ich denke, das war eine kluge Entscheidung in alle Richtungen. Ich hatte tatsächlich unter der Woche kurz mit seinem Manager Janni geschrieben und mir da die Info eingeholt, genau, was man sich auch vorstellen kann, dass das einfach mit Deep Pulse zuletzt, es war einfach für die zu schwierig, hier der Nachfrage nachzukommen, die Martin mittlerweile stellt. Und da ist es natürlich sinnvoll, auf einen Großen der Branche zu setzen, wo dann die Möglichkeit sowohl der Werbung als auch des Verkaufs in allen möglichen deutschen Dartshops natürlich eine viel größere ist. Das hat, glaube ich, wirtschaftlich einen riesen Unterschied und nimmt denen auch Last, um sich wieder mehr aufs bloße Spielen ausrichten zu können. Also da schrieb er mir, dass das eigentlich eine Win-Win-Situation ist, was man sich gut vorstellen kann. Ich glaube, es ist vom Zeitpunkt her natürlich perfekt gedroppt. Jetzt war Martin auch mal in, man hatte Martin auch mal in der Süddeutschen Zeitung oder in ja, Medien außerhalb der Darts-Bubble. Jetzt stehen die großen Turniere an, jetzt werden Weihnachtskäufe gemacht, auch andere Firmen launchen ja jetzt. Und da ist es schon dann sinnvoll, dieses deutsche Zugpferd aus Sicht des Ausrüsters jetzt anzukündigen. Und es ist einfach klug, würde ich sagen, jetzt nicht zu wechseln. Wir haben das bei MVG erlebt, als er dann doch irgendwann die neuen Winmau-Darts spielen musste, dass das auch erstmal ganz schön nach unten ging, bis er sich dran gewöhnt hatte. Wir haben es auch bei Michael Smith gesehen, dass der Ausrüsterwechsel zumindest zeitlich zusammenfiel mit einem Einbrechen der Leistung. Und ich weiß es nicht, wann Martin sich entscheidet, vielleicht mit neuem Material zu spielen. Übrigens hatte Gaga heute auch meines Wissens nach neue Darts gespielt. Und das war klug so, sonst hätte man gesagt, genau, wie könnt ihr jetzt nur im Rahmen dieser Werbeaktion jetzt auf neue Darts gehen? Und dieses Thema ist dann, oder diese Dose ist jetzt nicht aufgemacht worden, das finde ich ganz gut. Und so war es dann nur das neue Trikot, was ihm ganz gut gestanden hat.
Abseits vom heutigen Auftritt, generell, man hat ja recht viel Trara gemacht. Es war sehr viel Bohai, sage ich jetzt mal. Ne? Also man hat dann auch eine Pressemitteilung bekommen von Bulls mit Sperrfrist, Donnerstag 13 Uhr und so. Ne? Finde ich ja erstmal gut. Ne? Es ist viel Professionalisierung auch, viel PR, die da dann betrieben wird. Es ist eine logische Entwicklung, auch eine gesunde Entwicklung. Also er geht jetzt nicht direkt irgendwie zu Target oder so. Verstehe ich auch, finde ich auch gut, weil Bulls deutscher Markt, ne, und auch sicherlich positiv für deutsche Dartshop-Betreiber. Das ist sicherlich auch nochmal einfacher, gerade so im Geschäft dann mit dem deutschen großen Zugpferd zu arbeiten und da sicherlich auch der Austausch mit dann den deutschen Kollegen da von Bulls sicherlich auch nochmal ein einfacher, ein besserer als mit den Kollegen dann der englischen großen Marken. Ne? Also von daher auch der perfekte Zeitpunkt, wie auch schon gesagt, nach Basel, vor Highlights, vor Weihnachtsgeschäft. Also dementsprechend dann sicherlich eine erfolgreiche Woche für Martin Schindler auf der wirtschaftlichen Seite, für Bulls sowieso. Und sportlich war es eben ausbaufähig. Da wird es jetzt dann hoffentlich besser laufen beim Grand Slam, bei den PC Finals und allen voran dann bei der Weltmeisterschaft. Dann lass uns jetzt nochmal ganz schnell den Abend rund machen. Wir wollen ja ein Spiel nicht vergessen, obwohl es leicht übersehen werden kann, denn es war so schnell vorbei. Dave Chisnell geht raus mit 0-6 gegen Michael Smith. Also ganz ehrlich, es gab ja hier einen Podcast-Kollegen, der Chizzy hart auf der Rechnung hatte. Ist auch legitim, weil Chizzy entweder spielt er eine Rolle oder er macht zumindest nach dem ersten Abend den Anschein, eine Rolle hier bei einem Turnier zu spielen, oder er spielt eben so wie eben gesehen. Das war ja die absolute Disaster-Class mal wieder von ihm. Am Ende sind es 85 Punkte, mit Abstand der schlechteste Spieler des gesamten Abends. Michael Smith ist average-technisch der zweitschlechteste, kommt hier aber zu null durch. Und eine Statistik, die will ich natürlich keinem vorenthalten, nach zwei Lecks wurden in diesem Spiel schon grandiose 14 Darts auf Doppel verpasst von beiden zusammengerechnet. Also Chizzy hat auch die Doppelquote nicht mehr verbessern können, wie das Ergebnis schon aussagt. Aber das war schon wirklich harter Tobak von ihm.
Ja, und nach vier Lecks hatte Chizzy schon 12 Darts auf die Doppel verpasst. Ja, ein 85er Average bei einem so wichtigen Turnier, da käme er auf der Next Gen und teilweise auf der Women's Tour nicht bis ins Finale. Das war keine Leistung und Michael Smith musste da nicht besonders hoch springen, um diese Hürde zu überspringen. Es waren 10 Minuten, ja, dann war das Ding durch. ja, Martin wird sich, glaube ich, sehr geärgert haben, als er dann dieses Spiel gesehen hat. Und Chizzy geht zum zweiten Mal in Folge, letztes Jahr noch als Top-Gesetzter, in der ersten Runde raus. Chizzy und die Major-Bühnen, irgendwie wird es nicht mehr zusammenpassen.
Und damit hat er nicht nur Micha enttäuscht, sondern auch Alan Voronalittle, der bei ITV kurz vor Turnierstart auch nochmal Chizzy als seinen Turniersieger-Call rausgehauen hat. Ja, ist am Ende eine Gaudi gewesen für all diejenigen, aber ich bleib dabei. Der Mann wird keinen großen Titel holen. Irgendwas fehlt da und diese Leistungsdellen, also es sind ja wirklich, ich meine, es geht ja vom Gipfel bis ganz unten und wieder zurück in so kurzen Abfolgen. Ich werde da einfach nicht schlau draus aus Dave Chisnall.
Naja, damit, und für die Majors brauchst du eben dann doch mal mehrere Tage am Stück. Er kriegt es ja bei der Eurotour dann nochmal zusammen, aber auch da sind es halt dann zwei oder drei Tage, bei ihm meistens zwei, die er irgendwie auf die Kette kriegen muss. Und das scheint zu klappen, aber sobald ein Turnier über drei, vier oder mehr Tage geht, kann er die Form nicht konservieren. Und da ist immer ein Ausreißer nach unten mit dabei. Und ich weiß nicht, was er oder wie er das ändern kann. Man würde es ihm ja wünschen, aber er wird da ein unvollendetes Genie bleiben, möglicherweise.
So ist die Lage und wir schauen jetzt nach der Analyse von Tag Nummer 1 voraus auf den zweiten Tag, zumindest ganz kurz. Also wir hatten es ja jetzt auch schon in der letzten Folge analysiert, die Partien in der Vorausschau. Es geht los mit Danny Noppert gegen Joe Cullen heute um 19 Uhr, Chris Doby gegen Johnny Clayton, Rob Cross wird spielen gegen James Wade. Dann der letzte Deutsche im Turnier, Ricardo Pietrzko, hat immerhin in seiner EDC-Karriere schon ein Spiel gewonnen im letzten Jahr gegen Ross Smith, spielt gegen Damon Hatter heute Abend, dann Peter Wright gegen Jermaine Vatimena, Luke Littler gegen Andrew Gilding, Luke Humphreys gegen Nathan Aspinall, Josh Rock gegen Mike De Decker. Deine ein, zwei Highlights, was würdest du rauspicken, wenn du jetzt nur einzelne Spiele gucken könntest? Welche wären das?
Wenn ich einzelne Spiele gucken könnte, wäre es schon Ricardo, den ich gerne sehen wollte, und ich würde mir Humphreys gegen Aspinall angucken. Vielleicht auch Josh Rock gegen Mike De Decker, einfach um zu sehen, wie De Decker jetzt ins nächste große Turnier geht, wie Josh Rock sein frühes Aus beim Grand Prix verkraftet hat. Das kann ich mir ganz gut vorstellen und ich würde prophezeien, dass wir morgen doch den einen oder anderen Decider sehen, dass da es zumindest auf der Spannungsebene mehr gibt als heute. Was wären so deine Picks?
Ganz klar Pietrzko Hatter. Also da bin ich sehr gespannt einfach, weil Ricardo so viel anbietet in diesem Jahr, was wirklich Murks ist, aber dann auch immer mal wieder richtig gute Spiele dabei hat und vor allen Dingen bei den Majors eigentlich abliefert. Auch wenn da jetzt nicht die großen Runs dabei waren, das lag dann sehr häufig an Luke Humphreys, aber er liefert halt immer besser ab als anderswo und das finde ich interessant und das macht ihn da auch aus, gerade im Vergleich zu den anderen Deutschen. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf Doby Clayton irgendwie, weil Clayton auch für mich eine Wundertüte ist und Humphreys Aspinall ist logisch, ne? Aber ansonsten erwarte ich bei Littler Gilding eine klare Kiste. Wright Vatimena kann ich mir eine Überraschung sehr gut vorstellen, gerade in dem kurzen Modus. Rock De Decker läuft so ein bisschen Gefahr am Ende nicht mehr so ganz groß beachtet zu werden in der Halle. Also als letztes Spiel, weiß ich nicht, sehe ich nicht ganz so richtig. Aber vielleicht ist da die Hoffnung, dass mit einem sportlichen Feuerwerk da nochmal auch die letzten Schnapsleichen begeistert werden können.
Vielleicht ja. Ein Punkt noch zu Ricardo gegen Hatter. Ich meine, da kommt ja noch dazu, die beiden haben eine Geschichte. Die haben bei den PC Finals schon mal gegeneinander gespielt. Da war damals Damon Hatter, wenn ich mich recht erinnere, an Nummer 1 gesetzt. Und Ricardo war der letzte Spieler, der reingerutscht ist. Es macht fast Sinn, sich dieses Spiel auch nochmal anzugucken. Damals hat Ricardo noch einen Tempel von Liam Mendel-Lawrence Ausmaße gespielt. Das ist heutzutage ein ganz anderer Spieler. Er hat damals Damon Hatter geschlagen und hat den aber auch mit seinem langsamen Wurf in den Wahnsinn getrieben. Das ist heute, er kam damals noch sehr verunsichert drüber und heute ist Ricardo, finde ich, wie du sagst, ein Mann, der auf diesen Bühnen eigentlich meist gut abliefert und da kann man sich freuen. Also das werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich da frei habe.
Sport 1 überträgt auch am Freitag wieder live, die 8 Partien. Am Samstag geht es dann ja schon früher weiter mit den Achtelfinals. Am Samstag in 2 Sessions, 4 Spiele am Nachmittag, 4 am Abend, Best of 19 Legs. Die obere Turnierhälfte ist da ja schon fix, also wir können mal kurz noch drauf schauen. Dirk van Dijvenbode als 32 gegen die 17 Daryl Gurney, Ryan Searle als 8 gegen die 24 Luke Woodhouse und dann Michael Smith gegen Richie Atthaus und Michael van Gerven gegen Gary Anderson. Searle gegen Van Gerven war mein Tipp im Vorfeld. Ich sehe jetzt, dass das wahrscheinlicher geworden ist und trotzdem gerade so dieses oberste Viertel ist ja komplett eine Blackbox. Da werden sich jetzt sehr viele Spieler sehr viel ausrechnen und das wäre dann jeweils auch ein richtig großer Erfolg. Also Woodhouse stand meines Wissens nach noch nie in einem Halbfinale von einem Major-Turnier. Daryl Gurney ist ja gerade so dabei, sich wieder nach vorne zu pirschen. Für den wäre das enorm wichtig, eben nicht nur den großen Namen mit Price zu schlagen, sondern jetzt auch noch ein, zwei weitere Runden zu überstehen. Und Ryan Searle ist ja sowieso so ein Unvollendeter in den vergangenen Jahren.
Ja, also das sind ja alles so Coin-Tosses, ne, die so und so ausgehen können. Vielleicht das Spiel, was ich am klarsten sehen würde, ist MVG gegen Gary Anderson. Auch wenn Gary heute wirklich gut was angeboten hat, hat mir MVG heute sehr gut gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch einfach mal wieder dran ist. Und bei allen anderen Spielen, puh, also wirklich eng. Ich hätte auch vorher gesagt, Ryan Searle müsste eine klare Kiste sein, aber Luke Woodhouse heute auch gut. Und klar, das Format wird noch ein bisschen länger, also du brauchst einfach 10 Legs zum Gewinnen. Das kann man sich dann auch überlegen, wem das eher entgegenkommt. Also würde das vielleicht einem Daryl Gurney doch eher entgegenkommen als einem Dirk van Dijvenbode oder einem Michael Smith eher als einem Richie Atthaus. Aber da ist wenig offen vorher und auch das wird eine sehr, sehr spannende Session, die man sich gut freischaufeln sollte.
Ja, gerade Atthaus bin ich extrem gespannt drauf, weil am Ende, wenn er jetzt hier 10-4, 10-5 rausgeht, dann wird diese Erstrundenpartie gegen Van Veen auch nicht mehr so leuchtend strahlen. Also ich denke mal, das wäre fast schon noch der größere Schritt für einen Spieler der Marke Richie Atthaus, nicht in den Top 32 der Welt, hat einen großen Aufschwung erlebt in einem eher gesetzteren Alter. Es ist ja jetzt keine Young Gun mehr. Wenn er jetzt dann auch so einen Spieler rausnimmt, das wäre noch das größere Ding, als jetzt hier mal einen Abend so ein Average zu spielen oder auch die 120 plus auf dem Floor. Also das wäre der nächste Schritt. Dann könnte man wirklich mal ein bisschen rumspinnen und vielleicht in Atthaus auch den nächsten Andrew Gilding sehen. Ich denke ja nur laut nach. Ansonsten, genau, Achtelfinale dann am Samstag. Sonntag wird der Rest des Turniers stattfinden. Der Viertelfinal-Nachmittag wird dann durchgespielt, auch noch Best of 19 Legs. Und am Abend wird dann nochmal erhöht auf Best of 21, Halbfinals und Finale hintereinander weg. So wie wir es im Prinzip auch von der European Tour kennen, nur dann eben in den längeren Formaten. An der Stelle dann noch die Info, nächste Woche dann wieder 2 Folgen genauso wie in dieser Woche, auch dann mit einer aktuellen Folge dann am Freitag mit Fokus auf die Proto-Events, auf das Ende der Proto, da wissen wir dann auch, wer es zur WM schafft. Nächste Woche Mittwoch und Donnerstag wird hier gespielt, aber erstmal die nächste Folge richtet sich natürlich voll aus auf die große Analyse der European Darts Championship. Ich bin gespannt, ob wir dann auch noch irgendwie einen deutschen Sieg zu besprechen haben. Da ist jetzt natürlich alles ausgerichtet auf Ricardo Petrezko nach dem Ausscheiden von Martin Schindler und Gabriel Clemens heute. Jan, hat wie immer Spaß gemacht und das Dank geht nicht nur raus an dich, sondern auch an alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, der Dank ist ganz meinerseits an dich, an die Hörer, auch an Michael Smith, dass er uns ein bisschen mehr Schlaf ermöglicht hat. Auch wenn heute das eine oder andere vielleicht nicht ganz zur Zufriedenheit war, glaube ich, dass uns ein großes Turnier bevorsteht und wir am Sonntagabend alle sehr, sehr zufrieden sein werden. Und ich bin gespannt auf eure Analysen dann nächste Woche zu diesem ersten oder zu diesem weiteren Herbst-Highlight des Jahres.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, macht's gut. Tschüss.